Happy Shooting, Folge 514. Schnipsdiwupsdi. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja.
Servus.
Servus.
Servus
gar nicht.
Ja, bist du deppert. Servus.
Man macht sie doch nur böse, wenn man es versucht.
Nein, ich meine das nur
und
ganz liebevoll.
Sind eure Moderatoren Boris und Chris.
Ajo.
Nein, Wien klingt einfach noch sehr nach.
Ja, das kann man wirklich, es war beeindruckend und eindrucksvoll.
Und toll und schön und wir haben ja schon drüber geredet, aber jetzt so im Nachhinein ist schwingt noch so. Das Wien schwingt noch so, das Wienerisch schwingt noch so, das Museum schwingt noch so nach. Mhm. Es ist einfach irgendwie, ja, so, und der Wiener Walzer im Autoscooter schwingt ja auch nach. Also alles eigentlich.
Alles ganz schön am Schwingen. Nee, war eine super Zeit und ich glaube, dass... Ich sag jetzt einfach mal, das darf nicht das letzte Mal gewesen sein. Geht gar nicht. Oder?
Also, einmal reicht doch, oder?
Nee.
Was meint ihr denn dazu? Schreibt uns einen Kommentar unter die Folge 514.
Hüstel. Ja, mach das mal. Ob wir nochmal nach Wien kommen sollen.
Außerdem haben wir noch andere Workshops. Mann.
Haben wir auch noch?
Ein paar.
Ist das so? Ja, dann wollen wir mal sollen wir mal anfangen? Soll ich mal hier...
Guck mal, ich warte ja nur, bis die Musik rum ist. Irgendwie muss man die Zeit auch rumbringen. Wir fangen wieder an vorne mit einem Geräuschrätsel. Das kommt diesmal vom Manuel. Also bis zu dem letzten Teil hat es irgendwie geklungen wie so ein altes Wählscheibentelefon. Ach, es geht noch weiter.
Tja. Also ein altes Wählscheibentelefon, das ist schon mal ein Tipp.
Das war jetzt so mein Tipp. Ich weiß die Auflösung nicht. Ich habe noch nicht in die Auflösung reingeschaut.
Ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg davon.
Na gut, wir sind endlich wieder live. Juhu! Letzte Folge war ja im Museum aufgenommen, da ging's nicht live. Dieses Mal wieder live. Es ist der 27.06.2017. Solltet ihr jetzt gerade live zuhören, dann werft uns doch Fragen über den Zaun, die wir dann am Ende der Sendung beantworten. Zum Beispiel im Slack, im Happy Shooting Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit Hashtag HS Frage.
Oder auf Google+.
Oder Facebook.
Bei Happy Shooting oder bei Facebook, bei Boris Nienke Foto gibt es einen Beitrag.
Ist aber heute, glaube ich, dünn, weil es ist immer noch so schönes Wetter. Und
ja, wir hatten ja gerade den längsten Tag im Jahr. Ab jetzt wird es wieder ein bisschen dunkler, aber das dauert ja noch ein bisschen. Und Nachbarskinder freuen sich auch schon. Die sind unermüdlich, den ganzen Tag im Trampolin. Unglaublich.
Ja.
Die werden nicht müde.
Ist ja auch lustig, ne? Also Sommer ist ja, so Sommer fängt ja dann an, wenn die Tage anfangen kürzer zu werden. Das muss man sich erstmal klar werden.
Ne?
Also eigentlich ist ja Sommer, da ist das mit den langen Tagen schon rum.
Ja, sind aber noch lang genug. Und eigentlich super. Ich weiß auch nicht genau, was ich hier mache. Ich könnte auch am Kiessee liegen. Da ist übrigens neulich vor ein paar Tagen. Es ist da ein kleiner, wie sagt man? Kein Laster, kein PKW, sondern das dazwischen. Kleintransporter, sowas. Ist da jedenfalls in den Kiessee gerollt.
Wie?
Die haben da wohl wild gebadet und dann Handbremse nicht angezogen. Keine Ahnung, was genau passiert ist. Gab's jedenfalls, haben sie hier alle Sirenen aktiviert, alle Feuerwehr. Hat auch gar nichts mit Fotografie zu tun, das war egal. Ist niemand zu Schaden gekommen.
Hat's außer denn jemand fotografiert?
Die Presse wahrscheinlich, ja. Ich bin nicht hingefahren.
Na gut. Ja, Wien. Es gab auch Feedback zu Wien.
Der Gerhard zum Beispiel. Moment. Ich habe immer noch keine Räuspertaste.
Blüht bei euch auch irgendwas?
Was?
Also hier blüht es ja wieder. Ich merke das gerade nicht so.
Ja, hier
so,
alles Mögliche.
So allergietechnisch ist bei mir dieses Jahr ist ganz, ganz wild.
Ich habe aus Prinzip keine Allergie. Der Gerhard schreibt, hallo zusammen, vielen Dank für den Workshop in Wien. Es war wirklich eine Bereicherung für mich und ich gehe mit ganz anderen Augen durch den Tag. Ich ärgere mich immer noch schwarz, dass ich den Autoscooter verpasst habe. Er musste nämlich zu Hause bleiben. Am ersten Tag habe ich die Bildverwaltung etwas skeptisch betrachtet, da es anders ist, wie ich es mache. Ich habe mich nun hingesetzt und einige Punkte eingebaut, besonders die strikte Abarbeitung der Bilder, Flagging, Rating und dann nur die Perlen bearbeiten. Ich habe mir ein Workflow Collection Set gebastelt, die mir in jedem Schritt die Bilder anzeigt, die ich wirklich brauche. Ich komme zwar nicht auf 1000 Bilder pro Stunde, aber 300 bis 400 sind realistisch.
Oh, das ist schon ganz cool.
Das ist aber ordentlich, ja.
Ja, ja.
Ich habe auch eine Frage dazu. Wisst ihr, wie man die Definitionen von Sammlungen bei Lightroom exportieren kann? Ich würde die Sammlung mit ein paar Erklärungen dann in den Slack stellen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht.
Also du kannst, lass mal kurz,
die Sammlung ich muss hier mal ganz kurz selbst, was aufmachen.
Die stehen doch nicht auf der Festplatte, ne? Die stehen doch in der Datenbank, glaube ich. Ja, das ist irgendwie, ich habe das schon mal probiert. Also du kannst mit Rechtsklick, kannst du Export Smart Collection Settings machen.
Ja.
Also du klickst rechts auf eine Smart Collection im Sidebar, also eine Smart-Sammlung oder wie die auf Deutsch heißt, und dann kannst du diese Settings exportieren und dann kann sie jemand anders importieren. Das geht. Und das wird er wahrscheinlich meinen.
Da kommt dann so eine XML-Datei bei raus oder sowas?
Da kommt eine LRSMCOL, LRSMCOL, also Punkt LRSMCOL-Datei raus.
Sehr gut.
Mhm. Warte mal, ich mache mir mal den Spaß und werf die mal kurz hier in auf die Platte und guck mir das mal an, weil ich glaube, die sind tatsächlich menschenlesbar. Other, jetzt muss man mal gucken. Text Edit Open. Ja, das ist eine irgendwie Lua oder sonst was Datei. Und die öffnen und dann kann man da auch, wenn man weiß, was drin steht, das wahrscheinlich sogar ändern und anpassen. Da muss man nur, ja, das Problem ist, da ist eine ID drin, die ist systemgeneriert. Wahrscheinlich verknüpft er die Datei mit irgendwie der Datenbank oder so.
So gut, das käme also so auf den Versuch an, ne?
Mal experimentieren. Das ist, glaube ich, eine schöne Spielwiese. Also eine LRSMCOL-Datei. Ich glaube, das Wort werde ich ab jetzt in meinen Sprachschatz einbauen.
LRSMCOL.
LRSMCOL.
Nö, kann man ja mal. Kann man sich ja bei sich selber ausprobieren. Einfach mal einen neuen Katalog anlegen und dann das Ding mal versuchen zu importieren und wie das geht.
Also, das kann man mit Sicherheit importieren. Auch auf anderen Systemen. Das müsste sogar plattformübergreifend funktionieren.
Ja, also das kann er ausprobieren.
Also Rechtsklick und dann.
Dann schreibt der Gerhard noch weiter. Ich habe noch eine Frage zu den 360-Grad-Bildern. Entweder Panorama oder aus 360-Grad-Kamera. Ich benutze Panotour, um die Bilder herzuzeigen. Es geht, aber es rockt nicht wirklich. Ich hatte von Wien eine Panotour in den Slack gestellt. Habt ihr Ideen dazu? Wie geht ihr mit den Bildern um und wie verwertet ihr sie? Ja, beste Grüße, vielen Dank, Gerhard. Da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich habe zwar ein paar Panoramen so gemacht für mich und die stelle ich dann eben halt ausgebreitet, also in seltensten Fällen 360 Grad, einfach langgezogen als sehr breites Bild online oder druck sie mir halt aus. Aber jetzt so wirklich Panoramen, wo man interaktiv drinne umher scrollt und drinne umher wandert, da habe ich wirklich nichts mit zu tun.
Also ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, allerdings nicht sehr intensiv. Und zwar, weil ich habe ja eine Theta Ricoh Theta S oder Theta S.
Die hast du doch auch in Wien dabei.
Beziehungsweise die Theta SC, die ist im Prinzip die gleiche wie die S, nur hat sie ein bisschen weniger internen Speicher und kann nicht live streamen, aber alles andere kann die auch und kostet weniger. Und mit der habe ich auch diverse Bilder gemacht und die habe ich jetzt seit ein Vierteljahr ungefähr. Hatte die also auch schon... Doch, ein bisschen mehr als ein Vierteljahr, die hatte ich auch schon in Sibirien dabei, da habe ich sie ganz frisch gehabt. Und im Augenblick bin ich noch am Bilder machen, aber noch nicht wirklich am Bilder verwerten. Ich habe mir das mal angeguckt, also es ist tatsächlich nicht ganz so simpel. Du kannst Bilder, so Panoramabilder mit, wenn die richtigen Metadaten haben und die direkt da rausfallen, haben die, kannst du die zum Beispiel, wenn du die in Facebook hochlädst, werden die automatisch als Panorama, als 360 Grad Panoramen erkannt. Und dann kannst du dieses Ding machen, hier Smartphone quer halten und dann durch die Gegend drehen und dann bist du quasi in der Szene. Einbinden in Webseiten ist alles noch sehr, da musst du eigentlich momentan fast über irgendwelche Portale gehen. Du kannst dir zwar mit JavaScript irgendwelches Zeug hinbasteln, aber das ist alles noch sehr von Hand und sehr nicht so einfach. Und deshalb bin ich im Moment so ein bisschen am Sammeln, aber noch nicht wirklich am Großverwerten.
Das heißt, da könnte in einer der nächsten Folgen dann mal ein Spezial dazukommen.
Von mir nicht. Nee, ich bin jetzt im Moment, bin ich tatsächlich im Sammelmodus, nicht im Verwertemodus. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Mhm. Ich denke, dass wir in absehbarer Zeit Devices bekommen werden, mit denen solche Sachen dann auch leichter einzubinden sind, die dann auch leichter einzubinden sind in Betriebssysteme, die dann leichter einzubinden sein werden in Webseiten und so weiter. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Wie schnell das geht, ist dann halt die Frage, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so innerhalb dem nächsten, ich sag mal, halben, dreiviertel Jahr, dass sich da einiges tun wird.
Ja, ist ja vor allen Dingen, wenn man die Panoramen miteinander verknüpfen möchte. Gerhard hatte das gemacht, er hatte da bei Slack was reingestellt. Ich weiß nicht, wo genau das gemacht wurde, wo das gemacht wurde.
Das ist der nächste Schritt, ne? Panotour zum Beispiel, genau. Was er verwendet.
Du da scrollst dann so durch und siehst dann eine Tür, da ist dann ein Punkt, auf den klickst du drauf. Genau. Dann kommst du zum Panorama, was an dem Punkt entstanden ist. Musst natürlich manuell miteinander verknüpfen.
Genau, du musst so Hotspots setzen und dann einfach so, das ist wie ein visueller Hyperlink. Ist eigentlich nichts Neues. QuickTime VR hat das schon vor 10 Jahren gemacht.
Yep.
Nur ist es halt jetzt einfacher, diese Bilder zu machen, aber das Drumherum hat sich jetzt noch nicht drastisch verändert seither. Nee. Und ich denke, in dem Moment, wo man dann tatsächlich irgendwie so eine Brille auf der Nase hat, und die kann man die Dinge auch einfacher betrachten und dann wird das Ganze viel natürlicher.
Ja, es fehlen jetzt da so ein bisschen die Entwickler mit den Ideen, wie sowas umgesetzt wird. Also von mir selbst ausgehend kann ich sagen, ich betrachte solche interaktiven Panoramen kaum. Weil es ist einfach, wenn du so durch dein
Stream, nicht simpel ist.
Ja, du scrollst halt so durch deine Timeline durch bei Facebook und dann siehst du irgendwo ein Bild und dann wird's kurz angewackelt schon, damit man sieht, da kann man sich drinne bewegen. Ja, dann scrollst du zweimal links, zweimal rechts, reicht auch.
Am Smartphone etwas einfacher. Ja, weil es halt in so einem winzigen Fensterchen stattfindet. Richtig. Und weil das User Interface bei jeder von diesen Geschichten einfach ja neu geschrieben wird, weißt du? Also
ja, das ist dann
bei 10 verschiedenen Portalen hast du 10 verschiedene User Interfaces und das macht halt keinen Spaß.
Ja, und es gibt halt wirklich nur wenige Dinge, wo ich sage, das lohnt sich jetzt, sich das auch anzugucken. Also wenn jetzt tatsächlich, das Museum war jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, da scrolle ich wirklich mal drinne rum, weil dann kannst du wirklich so tun, als ob du drinne stehst und mal in alle Richtungen gucken. Das ist irgendwie sinnvoll und na, ich weiß nicht. Da muss irgendwie mehr passieren. Also da stelle ich mir aber vor, dass da noch was kommt, dass die Entwicklung da weitergeht, dass du irgendwann mit deinem Smartphone durchläufst, der Track aufgezeichnet wird, dann fliegt der Track raus und dann schnipsdiwupsdi, hast du da überall deine Panoramen und das alles
verlinkt. Schnipsdiwupsdi.
Dann läuft das wahrscheinlich dann irgendwann bei WordPress so, dass du einfach nur noch einen Link einfügst und zack, peng, bumm, ist deine komplette Tour da. Das, so muss das sein.
Schnipsdiwupsdi und zack, peng, bumm.
Ja, das ist,
finde ich gut.
Ja, schnipsdiwupsdi.
Sollte jemand
so schnipsdiwupsdi schon kennen, dann ab in die Kommentare hier. 5014 ist das hier, 514.
Ah, schön, das hat schon jemand als Vorschlag für den Titel eingereicht. Schnipsdiwupsdi. Ja, aber was natürlich immer funktioniert, sind ganz traditionelle Medien, die in einem Rechteck ablaufen und auch hingehören, zum Beispiel Videos. Yep. Da sind ja dann doch auch aus Wien so das eine oder andere Video rausgefallen. Ich fange mal ganz uneigennützig mit dem eigenen Video an. Nee, wir hatten ja den Heidenspaß im Autoscooter.
Ja.
Haben wir da schon in der Sendung drüber geredet? Haben wir.
Bestimmt.
Ja. Also wir durften, für die jetzt gerade neu zugeschaltet haben, wir durften am Abend das Grand Autodrom unsicher machen und haben dort für uns selber das Ding irgendwie ein paar Stunden gehabt und haben da Lightpainting mal auf eine andere Art und Weise gemacht. Und das wurde natürlich fleißig dokumentiert, auch sehr belächelt von Leuten, die außen standen. Genau, was sind das für Idioten? Wir haben einen Höllenspaß gehabt und dann flog eines der Videos raus, wo die Autoscooter so, wie nennt man das bei Pferden nochmal?
Quadrille.
Eine Quadrille fahren, also so Kringel halt, so komische. Und
Figuren.
Genau, und ich habe das dann tatsächlich an dem Abend auch noch als Video auf YouTube gepackt unter dem Titel Wir haben das Synchronschwimmen neu erfunden.
Absolut.
Ja, und dann hast du aber auch noch fleißig videofiziert und zwar in deinem Vlog.
Ja, ich habe natürlich den Vlog befüttert. Ich habe da versucht tatsächlich irgendwie regelmäßig Updates rauszuhauen. Es hat nicht ganz immer auf den aktuellen Tag gepackt. Es kam dann ein bisschen zeitversetzt. Aber es gibt von jedem Tag ein kleines Video und natürlich gibt's da auch einen großen Part vom Autoscooter zu sehen. Ich habe mal einfach auf meiner Webseite eine Seite gemacht, wo die Wien-spezifischen Vlogs zusammengefasst sind, damit man sie schneller wiederfindet.
Mhm.
Wen das interessiert, wer da nochmal reingucken will. Ja, ist ich will da nochmal hin.
Was übrigens auch aus dem Workshop rausgefallen ist, ist ein neues Bild. Und zwar auf happyshooting.de, wenn ihr da hingeht, auf Über uns im Menü. Da ist warum ist denn jetzt da der Name nicht mehr drin? Hallo? Muss ich noch hinzufügen, der Nico Kaiser hat ein Foto von uns beiden oben auf dem Dach vom Museum gemacht.
Yep.
Und wir hatten bisher noch wirklich kein ordentliches Bild von uns beiden.
Nee, von uns beiden nicht. Ne?
Entweder siehst du blendend aus oder ich, aber gemeinsam haben wir das noch nicht geschafft. Auf dem Bild, finde ich, kann man uns beide herzeigen. Und der Nico hat uns erlaubt, das zu verwenden. Ich werde dann auch noch deinen Namen drunter schreiben, Nico. Der ist jetzt hier irgendwie komischerweise rausgefallen. Und Dankeschön und auch danke, dass wir es verwenden dürfen. Jetzt gibt's eine offizielle Über uns Seite und da.
Cool.
Ist das hübsche Bild drin?
Mhm. Das wird sicherlich eine Weile dauern, bis das durch ein besseres ersetzt wird. Viel besser geht's, glaube ich, nicht.
Das lassen wir jetzt erstmal so.
Ich jetzt mal ehrlich, Wien auf dem Dach vom Naturhistorischen Museum. Wir beide nebeneinander, beide lächeln freundlich, beide stehen recht entspannt.
Also ich habe noch eiskalt die uns aus dem Kopf wachsenden Antennen und Statuen rausretuschiert.
Ja, das war an der Stelle ein bisschen schwierig. Das ist
die waren, aber das ging nicht anders.
Da konntest du dich ja positionieren, wie du wolltest. Das
genau. War
ein bisschen schwierig.
Genau.
Ja. Ja, schönes Ding. Das Einzige, apropos, was da fehlt, du müsstest mir noch einen Hut drauf retuschieren.
Ja.
Den hatte ich hatte ihn erst auf und habe ihn dann doch drinnen gelassen, weil es doch ziemlich windig war da oben.
Das wird auch so durchgehen. Apropos retuschieren.
Ja.
Da wird woanders auch retuschiert.
Hat uns der Martin einen Link geschickt und zwar zum Thema Nordkorea und wie da in der Propaganda retuschiert wird. Und zwar relativ schlecht retuschiert wird. Hallo ihr zwei, dieses Thema der Retusche passt in eure Sendung und das ist ein Beitrag von der Standard.at. Das passt ja auch wieder zum Thema. Und was Neues konnte ich da ebenso mitnehmen. Also fangen wir erstmal an, was da zu sehen gibt. Da sind verschiedene Fotos, manche kennt man schon, zum Beispiel so Landungstruppen im Luftkissenboot, wo das Luftkissenboot dann mehrfach skaliert eingesetzt wurde. So wurden wahrscheinlich aus ein oder zwei Luftkissenbooten dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7. Aber da sind auch Fotos dabei gewesen, die ich jetzt zumindest noch nicht kannte. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass vom Kim Jong-un gerne die Ohren verkleinert werden. Und das ist mal wirklich stümperhaft gemacht worden. dann gibt es irgendeine Aufnahme, wo Backwaren im Hintergrund zu sehen sind. Die sind vervielfältigt worden.
Wo volle Regale simuliert werden.
Richtig. Dann gibt es Schwimmer am Strand, die da ihren Spaß haben. Das sind wahrscheinlich auch ein paar
mehrfach die gleichen Schwimmer.
Ja, die schwimmen alle im gleichen Stil. Es soll wahrscheinlich einfach nur zeigen, wie viele Leute da nicht Spaß haben, obwohl es wahrscheinlich alles gestaged ist. Ja, und dann eben eine Rakete, die aus dem Wasser aufsteigt und man jetzt nicht so ganz sicher sagen kann, ob die dann wirklich aufsteigt, weil die Schatten auf dem Wasser oder die Reflexion auf dem Wasser auf etwas anderes hindeuten könnten. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr simpel retuschiert. Also wundert mich schon. Also ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Staat wie Nordkorea in der Propagandaabteilung ein bisschen fähigere Leute sitzen haben könnte.
Ich glaube nicht, dass das Propaganda nach außen ist, sondern eher nach innen.
Nach innen.
Und die Leute, die das innen sehen, die haben wahrscheinlich nicht das Wissen, das irgendwie sehen zu können. Und dann.
Ja, oder sie wissen eh, dass nicht stimmt und ist ihnen eh egal. Keine Ahnung. Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich fand es mal interessant zu sehen. wie sowas halt gemacht wird. Und was schreibt der Martin noch? Ach ja, genau. Was Neues konnte ich ebenso mitnehmen. Und zwar, Zitat, mit der Software Tungsten. Spreche ich jetzt mal aus. Oder Tungsten.
Tungstene.
Oder Tungsten.
So ähnlich.
Können beispielsweise digitale Retuschen identifiziert werden. Da Filter das sogenannte Chrominanzrauschen erkennbar machen. Ist euch diese Software bekannt? Macht weiter so Thumbs up. Fotografische Grüße, Martin. Diese Software als solche war mir nicht bekannt. Ich hatte halt mal eine Reportage gesehen, wo es um Retusche und Propaganda im Internet ganz allgemein geht. Da gibt es ja noch ganz andere Sachen mit Politikern. Und berühmtestes Beispiel war ja hier dieser Stinkefinger, der da, wer war es, dem Türken da in die Hand gelegt wurde. Und sowas wird halt ja analysiert heutzutage mit bestimmten Softwaren und die filtern oder machen da verschiedene...
Du meinst den Varoufakis.
Ach was, Varoufakis, ja richtig. Ich hatte das... Was war der Grieche, was war da mit dem Türken? Mit dem Erdogan, da war doch auch irgendwas. Ich bring's gerade alles durcheinander, macht nix. Jedenfalls wird das dann analysiert und wenn man irgendwas retuschiert, dann ist es halt oft so, dass der Look nachgemacht wird, aber man natürlich nicht das originale Sensorrauschen reinkriegt oder das originale Filmrauschen reinkriegt. Wenn man es kopiert, dann fällt es an den Kanten auf, wenn irgendwelche Weichzeichner an dem Rand benutzt werden und. Hier geht es halt um dieses Chrominanzrauschen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist technisch, aber man kann eben durch verschiedene Analysen erkennbar machen, dass bestimmte Stellen im Bild verändert wurden. Das wurde in dieser Dokumentation, ich glaube, die lief auf Arte oder was, Dreisat, da war das mal, da wurde sowas mal gezeigt. Und es kann sein, dass das diese Software war oder irgendeine Art Verwandte. Aber man muss sich halt bei vielen Dingen heutzutage schon wirklich Mühe geben, um die Retusche erkennbar zu machen. Es gibt schon sehr, sehr gute Fakes. Da sind jetzt die hier gezeigten Nordkorea-Fakes aber ganz weit von weg. Also die kriegt man noch mit bloßem Auge.
Ja. Ach, apropos mit bloßem Auge, ne? Die Überleitung ist halt toll. Gut, ne? Langes Objektiv, ne? Mit bloßem Auge sieht man ja manche Sachen nicht, dann braucht man eine lange Linse. Ich hab mich mal wieder sehr amüsiert über den, über XKCD. Das sind diese Comics. Und der aktuelle, heißt mit Überschrift Telefoto. Also Tele, das ist immer wieder mal taucht das Thema Fotografie dort auf und in diesem Fall siehst du jetzt einen, der eine Kamera mit einem, ich würde sagen 2, 4, 6, 8, 10, wahrscheinlich 10 bis 15 Adapter und Extender irgendwie ein Objektiv hat, was mehrere Meter lang ist. Telephoto Tip, if you add enough converters and extenders, you don't actually need a fancy lens. Und dann siehst du am Ende einen Vogel, der direkt vor dem Objektiv sitzt und innen im letzten Objektiv da steckt eine Webcam. Das fand ich sehr süß.
Sehr schön.
Vor allem fand ich noch den Alternativtext dazu gut, der da heißt, I was banned from the airliners.net photography forum by concerned moderators after the end of my lens started brushing against planes as they flew by.
Ja, das war dann vielleicht ein Adapter zu viel.
Genau, also man kann es auch übertreiben, fand ich sehr schön.
Ja, XKCD auf jeden Fall ein Abo wert, würde ich sagen. Also bei mir ist es im RSS-Feed.
Es gibt eine App, die kostet auch nichts. Und die sagt dann immer schön Bescheid, wenn was kommt.
Das ist auch schön. Mhm. Ja, der Leon hat auch Bescheid gesagt. Und zwar hat er uns einen Audiokommentar geschickt und den spiele ich einfach mal ab.
Hallihallo ihr beiden, ich habe gerade eure Folge 509 von Happy Shooting gehört und einen kleinen Nachtrag für euch. Ich habe die mobile Videoproduktion am iPhone seit circa anderthalb Jahren auch für mich entdeckt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel aus dem kleinen Ding rauskommt. Ich persönlich nutze sehr gerne die App Hyperlapse von Instagram, die eine wirklich gute Videostabilisierung beherrscht. Sie nutzt zusätzlich zu den Bildinformationen auch das Gyroskop des Handys und berechnet daraus ein Video neu. Obwohl es eine reine Softwarestabilisierung ist, sind die Ergebnisse sehr beeindruckend. Ich nutze zum Schneiden sehr gern folgende Apps. Adobe Premiere Clip, die nicht nur automatisches Schneiden beherrscht, sondern auch viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel jeden einzelnen Clip zu korrigieren, was Belichtung angeht. Nachträgliche Vertonungen oder Titel einblenden ist auch kein Problem. Sogar Color Grading ist leider nur mit fertigen, aber dennoch vielseitigen Filtern möglich. Für diejenigen, die es gerne alles selbst einstellen, was die Aufnahmen angeht, kann ich die App Filmic Pro empfehlen. Dort kann man die Belichtung, Fokus, ISO, Seitenverhältnis, Crop-Faktor, Audio-Eingangsquelle, sogar mit Live-Pegel, Framerate und Auflösung selbst wählen. Diese App kostet zwar 16,99 €, finde ich aber für den Funktionsumfang absolut gerechtfertigt. Die anderen vorgestellten Apps sind kostenlos. Ein kleiner Insider-Tipp für die Hyperlapse-App. Mit vier Fingern viermal auf das Display tippen, dabei ist es egal wo, öffnet ein geheimes Entwicklermenü, in dem man auch viele andere Einstellungen machen kann, wie zum Beispiel die Auflösung höher drehen oder die Framerate einstellen. Ein Screenshot habe ich euch dazu geschickt. Wer mal sehen will, wie das durch diese Apps möglich ist, ich habe extra für Happy Shooting ein kleines Video gemacht. Mit freundlichen Grüßen, der Leon aus Kassel.
Ja, Leon, das ist ja
sehr cool.
Jetzt muss ich mal gerade gucken.
Was musst du gucken?
Filmic. Filmic hatte ich doch drauf.
Also der Hyperlapse-Tipp, ne, das ist übrigens ganz lustig, weil die hatten am Anfang, als Hyperlapse neu war, haben die dieses Entwicklermenü, was eigentlich ein Settings-Menü ist, da kannst du nämlich auch die Auflösung hochstellen, hatten die am Anfang hinter einem Doppel-Tab mit zwei Fingern. Mhm. Und als die Leute das dann alle irgendwie rausgefunden haben, haben sie es dann in der nächsten Version auf einen Dreifach-Tab mit drei Fingern getan und sind dann irgendwann beim Vierfach-Tab mit vier Fingern gelandet. Und ich glaube, da sind sie jetzt einfach stehen geblieben. Also das ist die wildeste Möglichkeit, in so ein Geheimmenü reinzukommen, die ich je in so einer Software gesehen habe. Mit vier Fingern, eins, zwei, drei, viermal drauftappen.
Also Filmic Pro meinte ich, hatte ich mal, habe ich aber scheinbar nicht mehr. Wahrscheinlich gab es dann mal ein Update und die alte Version wurde nicht mehr weiter gemacht. Keine Ahnung. Das war nämlich eine schöne App, da konntest du mich andere Framerates einstellen und Auflösung einstellen und ja gut. Muss ich neu holen.
Tja, und das Beispielvideo ist übrigens ganz hübsch.
Ja, Hyperlapse habe ich auch mal bei einem Workshop-Video in Nordheim benutzt, beim müsste ein Posing-Workshop gewesen sein. Da habe ich das mal eingesetzt. Sehr cool, wenn du dich quasi selbst in Zeitlupe um die Leute herum bewegst, dann gucken dich immer alle ganz merkwürdig an, was du da machst.
Ja, oder du kannst damit zum Beispiel ganz toll aus fahrenden Autos, also ich mache es bei den Reisen ganz gern, wenn wir mit den Autos unterwegs sind, das dann entsprechend aus dem fahrenden Auto
zu filmen. Das geht auch gut, weil es gut stabilisiert.
Das ist wirklich gut, ja.
Aber witzig ist halt, wenn du dich selbst ganz langsam bewegst und hinterher spielst du schnell ab, dann sieht deine Bewegung normal aus und alles andere bewegt sich schnell. Das ist dann, ja, ist sehr lustig. Auch sehr lustig ist das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite, wo ihr 15 Euro sparen könnt auf die Pro-Pakete, wenn ihr unseren Code Belichtigung einsetzt. Und statt einer Hörerseite habe ich heute mal das Jimdo-Magazin für euch. Das erreicht ihr auf de.jimdo.com/magazin. Das ist so ein bisschen wie der Blog, aber ja, größer würde ich sagen. Da gibt es immer eine schöne Übersicht von neuen Beiträgen, die sie rauslassen. Und ich finde, Jimdo schreibt immer wieder sehr schöne Beiträge. Manches ist halt sehr einfach, manches geht aber auch ein bisschen tiefer. Und manches hat einfach, ja, so einfache Dinge, die einfach mal gesagt werden müssen und die ich auch immer wieder Leuten gerne als Tipp weitergebe, wenn ich mit denen rede, wenn es darum geht, wie schaffst du denn das eigentlich alles oder wie läuft denn das, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst und solche Dinge. Und Jim, du hattest ja gerade diese Gründerinitiative, so einen Wettbewerb. Und in dem Zusammenhang nehme ich an, wurden jetzt hier viele neue Beiträge geschrieben. Und einer von diesen Beiträgen ist ein ganz persönlicher Blick auf den Einstieg in die Selbstständigkeit, so die Überschrift. Und da steht eben drin, dass man sich nicht entmutigen lassen sollte von äußeren Umständen und so weiter und so fort. Aber es gibt hier auch einen schönen Abschnitt, den ich mal hervorheben möchte über persönliche Regeln, die man aufstellen sollte, nämlich bleib gesund und fröhlich. Und da schreiben sie hier auch schon ganz ironisch, oh, welch toller Tipp. Aber da ist tatsächlich mehr dran, als man so glaubt, denn wenn du das nebenberuflich startest und du gehst irgendwie 8, 9, 10 Stunden am Tag regulär arbeiten, kommst dann nach Hause, irgendwie essen oder machst noch einen Sport und machst dann noch deine nebenberufliche Tätigkeit, dann bist du eigentlich nur noch am Arbeiten. Und da muss man natürlich ein bisschen für gemacht sein und das auch mögen, aber man sollte eben auch seinen eigenen Rhythmus finden. Schreiben sie auch, Körper und Seele brauchen mehr denn je einen Rhythmus, damit du brauchst regelmäßig deinen Schlaf, damit du eben nicht ausbrennst. Und man muss eben auch mal loslassen können, schreiben sie jetzt zum Beispiel auch loslassen können, einfach auch mal sagen können, ja, da beiße ich mich jetzt nicht dran fest, sondern jetzt muss ich mal weiter, ja, wenn irgendwas nicht passt. Ich muss eine andere Lösung finden und nicht gierig sein. Also nur weil jetzt irgendwie du das Gefühl hast, ah, der Kunde hat zu schnell Ja gesagt, dann muss ich das nächste Mal mehr berechnen. Nee, ja, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Also so ein bisschen, ja, Mindset, also innere Einstellung dazu. Und dann gibt es hier ein paar schöne Punkte, die klingen sehr, sehr simpel. Ich finde sie extrem wichtig. Ein anderer Beitrag beschäftigt sich um ein ganz anderes Thema, nämlich die kleine Frischzellenkur für Webseite und Arbeitsplatz. Da geht es nämlich darum, dass man ab und zu mal seine Webseite entrümpeln sollte, weil mal Hand aufs Herz, wer eine Webseite hat, stimmen eure Kontaktdaten noch? Habt ihr noch Social-Media-Daten verlinkt, die gar nicht mehr aktuell sind?
Ist die About-Seite noch aktuell? Gibt es ein aktuelles Bild
zum Beispiel? Ja. Und Arbeitsplatz aufräumen, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich immer mal wieder mache und dann in der Firma ganz merkwürdig angeguckt werde. Die Tastatur putzen. Man soll es nämlich nicht glauben, die Tastatur ist im Haushalt mit das Schmutzigste, was es gibt.
Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
Weil die grabbelt man den ganzen Tag ständig an, da sind Keime und ohne Ende drauf. Es kann sich wirklich lohnen, die mal gründlich sauber zu machen. Einfach mal rausstöpseln, ausschalten, richtig sauber machen und dann frisch geputzt ans Werk gehen. Das sind so Sachen, total simpel, aber ich finde sie echt wichtig. Schaut euch das mal an, dejimdo.com/magazin. Immer wieder schöne Beiträge und am besten baut ihr euch eure eigene Webseite, ihr startet einfach kostenlos und wenn ihr dann mehr wollt, steigt ihr mit den Pro-Paketen ein und spart 15 Euro mit dem Code Belichtigung. Ja, danke Jimdo.
Super. Es gibt einen Videotipp von Dietmar. Der schreibt, ich verstehe die Überschrift nicht ganz. Hallo Ego Chris und armer Boris. Worauf bezieht sich das?
Er hat uns ja geschrieben mit die heiligen zwei Könige, Fragezeichen.
Ach so, die heiligen zwei Könige. Seit dem Klostergeister 2016 Vlog-Outro weiß ich, dass ihr euch jedes Jahr aufs Neue über jede Haustür verewigt. Ah, er redet von dem, was hier über den Türen steht, zumindest in Süddeutschland. 20 CMB17 ist wohl klar, für 20 Chris Marquardt Boris 17 oder ist das der neue Happy Shooting Geheim Gutscheincode für 2017? Gutes Marquardt Marketing.
Nee, nicht ganz.
CMB
also, steht nämlich für?
Ja, das ich bin ja katholisch aufgewachsen. Ich komme ja aus dem Süden. Das steht meines Wissens für Christus Mansionen Benedicat.
Ja, was so viel heißt wie
Christus segnet dieses Haus. Christus segnet dieses Haus, genau.
Genau. Und 20 und 17 ist eben das Jahr.
Das ist die Jahreszahl. Und das machen die Sternsinger. Die kommen nämlich die kommen übrigens auch hier, ne? So bei Hannover sind die auch schon bei uns aufgetaucht. Und dann hat man, bloß haben die uns nichts über die Türe geschmiert. Und dann hat man irgendwie, also früher mit Kreide, heute glaube ich ein Aufkleber. Und dann hat man gefälligst irgendwelchen Süßkram da zu haben. Das ist so wie beim St. Martinstag.
Super.
Sonst sind die Kleinen enttäuscht.
Tja. Ja, dann wird nicht gesegnet.
Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Ich war auch mal bei den Sternsingern.
Ich war früher an der katholischen Schule, aber das ist bei mir nicht hängen geblieben. Was auch immer. Er hat aber noch einen Link geschickt und zwar zu einem Video. Da schreibt er, ich habe noch ein kurzes, aber nettes Video über Sensoren in der Astrofotografie gefunden. 3-2 Dietmar 1 Foto. Ja, das ist ein Video zu einer Serie, die ich extrem empfehlen kann. Es ist nämlich ein Video vom ESO-Cast. ESO-Cast. Und zwar spricht da der Dr. J.
Also ESO ist das European Southern Observatory.
Mhm. Und das ist ein Videopodcast. Man kann das auch in seinem Podcatcher, wenn der Video unterstützt, abonnieren. Und ich glaube, auf dem Apple TV zumindest ging das auch mal. Ich habe das eine Zeit lang regelmäßig gesehen. Und der Dr. J spricht da in einem sehr klar verständlichen Englisch. Ich glaube, er ist Deutscher. zu diversen Themen. Also da geht es um das Very Large Telescope schon hier in Chile und ums Hubble. Und
ist aber kein langes Video, es ist gerade mal 4 Minuten lang. Also kann man sich schnell mal nebenher angucken.
Ja, den ganzen Podcast meine ich. Und diese eine Episode hier, die ist ganz kurz und beleuchtet eben den Aspekt, wie der Mensch den Himmel beobachtet, also von bloßem Auge über Fernrohr, über Film bis hin zu Elektronik und eben den Sensoren. Und was da drinnen zu sehen war, ist ein Fotomultiplier. Den kannte ich nicht. Das ist ein Riesending, das muss man sich vorstellen, so groß wie so eine Flasche Wasser. Und das Ding wandelt Photonen in Elektronen um. Und diese Riesenflasche Wasser ist quasi ein Pixel. Das ist der Hammer. Sowas ist heute zu Millionen auf so einer flachen Scheibe, also genannt CCD oder CMOS drauf. Beeindruckend. Ja, es ist ein kurzweiliges Ding und ich kann nur empfehlen, also ESOcast kann man absolut mal abonnieren. Sind immer wieder tolle Beiträge dabei.
Sehr schön. Ich habe übrigens auch einen tollen Beitrag gefunden und zwar auf Petapixel, eines der Fotoblogs, wo wir auch immer wieder mal rausschöpfen.
Auch immer was wert, ja.
Und da ist ein Interview drin und zwar mit Joe McNally. Und Joe McNally ist vielleicht manchen bekannt von der Blitzerei, ne, weil der ist ja bekannt, dass er viel mit Speedlights macht, also Nikon Speedlights arbeitet und der hat ja vor einigen Jahren dann mit dem David Hobby, mit dem Strobis zusammen eine Tour gemacht, weil der ist ja mit Canon unterwegs und blitzt mit irgendwie mit allem so ungefähr.
Alles, was Licht macht, ja.
Und die zwei haben ja dann diese Flashbus-Tour gemacht durch die USA. Und dieses Interview ist so ein bisschen über Joe McNally und seine Geschichte. Ich war mal bei dem auf einem Workshop in New York und der Typ ist richtig gut drauf und ist halt schon ewig im Business. Der hat fotografiert seit 1987 für National Geographic, hat zwischendurch auch, ich glaube, Ende 90er, ein paar Jahre fürs Life-Magazin fotografiert. Und dieses Interview geht halt auf alles ein, auf seine Geschichte und seine Entwicklung und was er für einen Workflow hat und wie es von analog nach digital gegangen ist und mit welchem Equipment er unterwegs ist und welche Kameras er schießt und was für Speedlights er benutzt und so weiter. Es ist ein recht länglicher Artikel mit sehr viel Fotos von ihm und ja, ist cool. Also ich mag den total und der hat auch eine sehr pragmatische Herangehensweise an die Fotografie und das macht Spaß. Also lest euch das mal durch. Wir packen mal den Link in die Shownotes.
McNally ist schon ein guter. Der war, glaube ich, war es in Dubai oder so, irgendwo in so einem Wüstenstaat war, der auf so einem riesen Wolkenkratzer bis oben in die Antenne reingekraxelt.
Das ist gleich das erste Bild, in dem
was gemacht wurde. Dann oben an so einem Gurt nur gesichert, rausgelehnt, um dann ein Foto von dem Arbeiter da oben zu machen. Alter Falter.
Ach du, wer übrigens auch ein guter ist, fällt mir jetzt da nur gerade so ein, wo wir gerade von aktuell guten Fotografen reden, die vielleicht auch interessante Sachen zu sagen haben, ist natürlich der David Duchemin. Oder David Duchemin, wie auf Amerikanisch ausgesprochen wird, den ich vor 14 Tagen, vor 3 Wochen in der Sendung hatte, auf Tips from the Top Floor, den interviewt habe. Das verlinken wir auch mal, weil das ist auch, der hat auch sehr, sehr gesunde Ansichten, was die Fotografie angeht.
Jawohl.
Tja. Und nun gibt's einen Veranstaltungstipp. Das kommt vom
Georg.
Georg.
Hallo Bokris, hallo liebe Hörer, ich muss euch was erzählen. In der Hansestadt Wismar, also hier oben an der Küste, an der Ostsee, da gibt's so eine Hochschule, die Hochschule Wismar. Und die hat dann auch noch so eine Fakultät Gestaltung. Und da gibt's ganz abgefahrene Studiengänge. Und die Studenten von diesen Studiengängen, die zeigen ganz viele Arbeiten, unter anderem Fotografie. Das ist bei der Jahresausstellung DIA. Die DIA, die ist vom 6. bis 8. Juli. Also dann auch schon ziemlich bald auf dem Campus der Hochschule Wismar. Und DIA steht für Design, Innenarchitektur, Architektur. Habt ihr doch alle schon immer gewusst. Das sind die Studiengänge, die es da gibt. Und dahinter stecken auch noch so Sachen wie Produktdesign und Schmuckdesign und Architectural Lighting Design und auch Kommunikationsdesign und Medien. Und gerade der Studiengang, von denen gibt es natürlich ganz viele Fotografen. Und da gibt es auch, an dieser Fakultät gibt es auch ein ziemlich großes Fotostudio, also eine ziemlich große Hohlkehle und vernünftige Technik, mit der man anständig arbeiten kann. Vernünftiges Licht mit schönen Parabol-Dingern da und so weiter. Digitalen Mittelformat, aber auch ganz spannend, die Studenten da werden ein bisschen dazu geprügelt, auch mit analoger Technik zu arbeiten.
Yes!
Und entsprechend gibt es auch Schwarz-Weiß- und Farbe-Entwicklungs- und Belichtungsmöglichkeiten da. Und da kann man auch schon mal so 1,40 breite Abzüge und ja theoretisch unendlich lange Abzüge machen, wenn man dann Lust hat, sich auf die Materialschlacht einzulassen. Die DIA bietet natürlich noch ganz viele andere Programmpunkte von irgendwelchen Partys und Konzerten und interessanten Fachtagungen zu, keine Ahnung was. Ich gehe da jedes Jahr hin, ich habe da studiert, ich kann das nur empfehlen. Programm gibt es auf der Webseite von der Hochschule hs-wismar.de/DIA. Und ich würde mal sagen, Wismar ist ja immer auch so ganz schön, ne? Um sich das mal anzugucken. Und kommt doch mal vorbei und sagt vorher Bescheid und dann trinken wir ein Bier. Und ach, das wird toll, ich freue mich drauf. Danke, tschüss, euer Georg.
Sehr schön. Wismar zwischen Lübeck und Rostock.
Ja, über Schwerin irgendwo.
Irgendwo da. Ja, cool. HS Wismar hat also nicht mit Happy Shooting, sondern Hochschule Wismar. .de. Wir verlinken es selbstverständlich in den Shownotes. Finde ich übrigens cool, dass die Fotografen und Fotografinnen dort auch mal erstmal mit analog loslegen müssen. Als mein Bruder Grafikdesign studiert hat, musste er auch erstmal irgendwie, das erste Jahr durfte er nicht an den Rechner.
Ah, okay. Von Hand. Also erstmal von Hand lernen. Mhm. Ja, so, okay. Machen das die Architekten noch so?
Gehe ich von aus, dass die auch erstmal zeichnen müssen, klar.
Weil ich habe früher noch die Büros kennengelernt mit diesen großen Zeichenbrettern, die so fast senkrecht standen. Ne?
Ich gehe davon aus, man möge mich korrigieren, aber ich gehe davon aus, dass das in einem Architekturstudium schon noch dazu, ne? sinnvoll ist. Apropos analog, es gibt eine neue Folge, Absolut Analog Foto-Podcast.
Ja, denn nix wie hin.
Und es gibt eine neue Folge Curiously Polar. Der Polar-Podcast, den ich auch mal...
Finde ich gut.
Fällt mir da gerade auf. Da reden wir über den Global Seed Vault in Svalbard.
Es gibt auch einen neuen Vlog von mir, da zeige ich einen Mustang.
Das ist gut.
Und erkläre oder lasse erklären, was Bodenarbeit und was es mit den Mustangs auf sich hat.
Gut.
Haben wir das auch geklärt. Kommen wir doch zu Fototricks. Der Dominik hat uns einen Link sogar geschickt. Zu der allseits beliebten Seite boardpanda.com. Die ist so eine Clickbait-Seite, aber ist egal. Da sind ein paar schöne Fotos zusammengeführt.
Ich finde, eigentlich sollte man keine Blogbeiträge lesen, wo eine Zahl im Titel steht. So 10 Gründe, warum man.
Ja.
Aber das ist doch ganz lustig.
Und der Dominik schreibt also trotz der Zahl in der Überschrift ein paar nette Tricks, um Bilder aufzuhübschen. Ich lasse einfach mal Überflüssiges weg, dann sind wir auch schneller fertig. Ja, da sind ein paar schöne Beispiele drin, einige kannte ich schon, aber das sind tatsächlich tolle Beispiele. Ich weiß nicht, ob es lustig gemeint ist, aber ich finde es wirklich schön, denn es zeigt ganz klar, was für eine Macht man als Fotograf hat mit dem, was man zeigt und dem, was man weglässt. Das sind wirklich tolle Beispiele und es sind auch Beispiele dabei, die ich selbst schon angewandt habe. Das, siehst du das eine Bild von dem Mädel, was einfach nur so in Gebüschen steckt und dahinter kommt da so ein traumhaftes Bild raus?
Ja.
Sowas in der Art, jetzt nicht genau sowas, aber sowas habe ich auch schon gemacht, indem ich zum Beispiel Pferde mit ihren Besitzern so auf dem Feldweg positioniert habe und mich so positioniert habe, dass du den Feldweg nicht siehst, sondern nur das Gras oder eben das Korn im Vordergrund und im Hintergrund und der Ausschnitt so gewählt ist, als ob es so aussieht, als ob sie mitten im Feld stehen. Also einfach nur durch Weglassen von Dingen, die einen zur Realität oder zur Wirklichkeit führen, kriegt man teilweise solche schönen Illusionen hin. Ist schön, kann man sich einfach mal was abgucken, einfach mal versuchen nachzumachen und schon hat man sein
alles Lug und Trug,
hat man seinen Werkzeugkasten ein bisschen erweitert.
Alles Lüge.
Ja. Wir Fotografen sind doch alles Lüger.
Alles totale Lüger. Der Kai hat uns was geschickt. Namt ihr zwei, so eine Rakete macht auch beim Landen was her. Das hat ein Hobbyfilmer feststellen müssen, als er die Landung einer SpaceX-Rakete von einem zugegeben suboptimalen Standort filmte. Also haltet euch schon mal die Hosen fest. 3:1 Kaboom, Kai. Das ist ein Video, was ja die Landung einer SpaceX-Rakete zeigt. Die sind ja mittlerweile in der Lage, zumindest halbwegs zuverlässig, diese erste Stufe wieder zu landen. Die kommt dann mit relativ viel Tempo durch die Atmosphäre reingebrochen, feuert dann zwischendurch mal, um abzubremsen, damit sie nicht verbrennt, und feuert dann ganz am Schluss nochmal, damit sie dann eben sanft oder so sanft wie möglich aufsetzen kann, stehend, damit man die dann wiederverwenden kann. Ja, und die kommen halt so schnell rein, die Dinger, dass da auch einen Überschallknall gibt. Und das Video, was man da sieht, ist dann eben von einem, ja, man sieht den Foto- oder Videografen, der das dann eben videografiert aus 6 Meilen Entfernung.
Und 6 Meilen.
6 Meilen, ja. Mhm. Mhm. Und dann landet das Ding und du hörst ihn noch so, ja, wow, super, klasse. Und plötzlich tut's einen Riesenschlag und die Kamera fliegt fast um. Und das ist halt der Überschallknall von dem Ding.
Ja. Tja. Also sie schreiben da irgendwas von Double Sonic, ich weiß nicht, ob da mit doppeltem Überschall oder keiner, ich weiß nicht, ich kenne nur einen Überschallknall, ich weiß nicht, ob es dann doppelt so schnell knallt. Jedenfalls ruft er da wohl als Zitat in Englisch, also sie bräuchten wohl ein neues Stativ, oder hat er als Kommentar drunter geschrieben, sie bräuchten ein neues Stativ und neue Hosen. Weil die sind dann wohl quasi weggeflogen. Also das muss ein Riesenbums gewesen sein.
Wie schnell ist ein Schall? 300... Meter, 300 Meter pro Sekunde oder so. Kannst du ausrechnen. 6 Meilen,
ich weiß halt nicht,
sind knapp 10 Kilometer.
Ob es dann zweimal knallt, wenn du doppelte Schallgeschwindigkeit, ich keine Ahnung.
Knallt weiß ich jetzt auch nicht genau. Das ist ja, glaube ich, so eine Interferenzgeschichte. Aber wir reden das schon wieder über Kopf und
Knall. Nee, also ich glaube, Schall kann nur einmal knallen. Ich weiß nicht, was sie da mit Double, keine Ahnung.
Ist egal, es ist auf jeden Fall laut. Man sieht es im Video. Man sieht, dass es laut ist.
Also ich kenne das, will was heißen. Ich kenne das ja noch von früher, als die bei ihren Manövern noch Überschallflüge über bewohnten Gebiet gemacht haben. Ob das immer so erlaubt war, weiß ich nicht, aber sie haben es getan und das hat schon ganz schön gerumpelt und die Scheiben haben gewackelt und wenn die tief genug waren, ist dann auch schon mal eine Scheibe kaputt gegangen. Sowas habe ich in Hamburg zumindest noch erlebt. Das ist ja irgendwann mal verboten worden, also von da weiß ich ungefähr, was das für ein Knall ist, wenn da so ein Flugzeug einen Bums macht, aber das hier muss noch ein bisschen heftiger gewesen sein.
Tja. Ja.
Whatever. Danke Kai jedenfalls für das Video, fand ich stark. Ja, und jetzt hat der Michael noch was, der hat mich noch einen Tipp.
Es ist ein warmer Sonntagnachmittag und ich werde jetzt meinen ersten Audiobeitrag zu Happy Shooting liefern. Ich höre seit mehreren Jahren Happy Shooting, meistens im Urlaub. Da hat man endlich die Zeit dafür und finde es einerseits unterhaltsam, auf der anderen Seite aber hat es mir auch schon viele Anregungen geliefert, um mein eigenes Fotografieren für mich weiterzuentwickeln. Dafür an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Weshalb ich mich aber melde im Sinne eines Kommentars oder eines Tipps, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, ist Folgendes. Ich gehöre wie viele andere Hörer zu den Lightroom-Nutzern und das verschärfend kommt hinzu mit einem alten Laptop von Dell, der 5 oder 6 Jahre inzwischen alt ist, entsprechend also nicht mehr so den üblichen Gepflogenheiten, was technische Ausstattung, insbesondere Arbeitsspeicher angeht. Das führt dazu, dass die Bearbeitung von Fotos in Lightroom, insbesondere nach längeren Exkursionen oder Urlauben, man denke da nur an Fotosafaris in Afrika, doch ziemlich aufwendig geworden ist. Daher bin ich super glücklich, dass ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, mir Photomechanic mal etwas näher anzuschauen. Eine Anwendung, eine Software, die zwar kostenpflichtig ist, aber ich habe die Ausgabe bislang überhaupt nicht bereut. Ganz im Gegenteil, die Anwendung ist insbesondere bei Sportfotografen wohl sehr beliebt, die in kurzer Zeit aus einer Vielzahl von Aufnahmen selektieren müssen und überlegen, was sie der Redaktion zur Verfügung stellen. Das Schöne an Photomechanic ist, dass auch solche Geschichten wie Sternevergabe oder aber auch das Färben von einzelnen Aufnahmen eins zu eins in Lightroom übernommen werden. Es ist rasend schnell und genau deshalb möchte ich es nicht mehr missen. Das heißt, ganz analog des Workflows, 1000 Bilder in einer Stunde, gehe ich als erstes an meine geschossenen Bilder heran und mache eine rigorose Auswahl, was ich überhaupt noch beibehalte, was ich erstmal markiere als abgelehnt, um dann in einem weiteren Schritt die Bearbeitung der besseren Aufnahmen vorzunehmen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein wertvoller Tipp. Schaut es euch mal an. Würde mich auch interessieren, was Boris und Chris möglicherweise für Erfahrungen damit gesammelt haben, so ihr es kennt. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting. Das ist der Michael aus Berlin. Danke, tschüss.
Jo, Photomechanic benutzen viele als Vorstufe für Lightroom. Also ich lese das immer häufiger im Internet. Weil man damit eben sehr, sehr schnell durch seine Bilder blättern kann. Photomechanic greift dabei RAW-Bildern auf die eingebettete Vorschau zurück. Und ja, da geht dann eben Zoomen auf Knopfdruck und man ist drin, kann die Schärfe beurteilen. Das ist ein Tipp. Also für alle, die jetzt nicht langwierig Lightroom importieren, Vorschauen rechnen lassen wollen, um dann sowieso, weiß ich nicht, 20%, 30%, 40% wegwerfen zu müssen. Gerade wenn man viele Serienbilder gemacht hat.
Kostet in der aktuellen Version aber $150.
Ja, also das Hobby will finanziert werden. Das ist so. Und wenn man es beruflich macht, sowieso. Das ist ein Programm, was es gibt. Es gibt auch von OnOne, gibt es auch das Foto, OnOne-Foto, was man ebenfalls als Vorstufe nutzen kann. Die sind weitestgehend bedienkompatibel zu Lightroom, was die Tastaturkürzel angehen. Und zumindest die Farbcodes können auch mit übernommen werden, wenn man Bilder da farblich markiert. Und Sterne, glaube ich, auch. Also das sind so zwei Möglichkeiten, die man mal machen kann. Also jeder, den das nervt, dass er wirklich mit mehreren Speicherkarten voll nach dem Shooting nach Hause kommt, wie gesagt, gerade bei Serien, wenn du so 10 Bilder die Sekunde und machst dann mal so 1-2 Sekunden immer mal wieder bei Action und du musst schnell eine Auswahl treffen, dann kann das nerven in Lightroom. Da ist das absolut ein goldener Tipp, da kommt man wirklich schneller dann durch, wenn man das da zweistufig macht. Also danke Michael nochmal für den Hinweis. Das hilft bestimmt dem ein oder anderen weiter. So vielleicht auch dieses.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, denn wir werden auch wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com und heute kommen wir nicht mit einem Gadget, sondern gleich mit zweien. Soll ich das erste machen?
Mach doch mal. Das ist, glaube ich, was, wo man was reintun kann.
Ja, das ist nämlich ein Rucksack. Ein Fotorucksack und der ist gleichzeitig auch ein Fototrolley. Das heißt, zum einen ist es mal ein ernstzunehmender Fotorucksack. Ich habe den hier mal gerade neben mir mit einem großen Stauraum und vielen Einteilern für eine Kamera, wie man sich das so vorstellt von einem Rucksack. Oder vielleicht eher, wie man es sich vorstellt von so einem größeren Trolley, wenn man den aufklappt. So ist der nämlich auch sehr, sehr großzügig einzuteilen. Und der hat überall nochmal extra Taschen. Der hat außen nochmal eine Tasche. Innen drinnen, wenn man es aufmacht, hat der so transparente Netze mit Kunststoff, dass also sich nichts drinnen verhakt, aber man trotzdem sieht, was man in den Taschen drinnen hat. Sehr hilfreich bei Adaptern, bei Kabeln und so weiter. Er hat links und rechts nochmal ein großzügiges Seitenfach, wo man wirklich nochmal richtig was drinnen unterbekommt. Und links und rechts auch nochmal außen mit so einem Gummizug versehen, so eine Netztasche, wo man entweder ein Stativ reinstellt und dann oben befestigt oder eine Wasserflasche reinbekommt oder ähnliches. Und er hat ein richtig gut gepolstertes und breites Tragegeschirr mit so einem Beckengurt. Das heißt, man kann die Last eben auch auf der Hüfte tragen. Also wirklich ein richtig ernstzunehmender Rucksack. Aber er hat eben hinten, hinter dem Polster, was am Rücken liegt, ist nochmal ein Gestänge eingebaut mit Rädern unten dran. Das kann auch dranbleiben, wenn man den Rucksack trägt. Und stellt man ihn einfach ab, kann man oben das Gestänge zwischen dem Schultergurt herausziehen und das Ding dann zum Beispiel, wie jetzt auf dem Flughafen praktisch, hinter sich herziehen. Wenn das jetzt wirklich viel wiegt, muss man es nicht schleppen. dann lässt man es einfach rollen. Das sind so, ja, so gummiartige Rollen, wie so von Inlinern oder sowas, sind da unten dran. Kann man auch wechseln. Und wenn einen das Gestänge aber stört, kann man dieses ganze Gestänge auch rausnehmen. Und das Gestänge hat auch noch eine gewisse Tiefe. Das heißt, es sind nicht nur die Rollen und die Auszugstange für den Händel, sondern der ganze Rucksack steht auf diesem Kunststoffgestell, sodass man es, wenn man den Rucksack damit abstellt, eben auch nicht im Dreck steht. Richtig praktisches Teil. Und noch eine Kleinigkeit, wenn man den Rucksack oben, das ist so ein Doppelreißverschluss, also Griffe an beiden Seiten, und wenn man ihn oben öffnet und macht ihn nicht ganz ringsherum auf, sondern macht nur so oben das, weiß ich nicht, obere Viertel oder sowas auf, kann man den Deckel so richtig schön aufklappen. Und wenn man seine Kamera oben drin hat oder das Wechselobjektiv oben drin hat, kann man es einfach oben rausziehen, ohne gleich den ganzen Rucksack öffnen zu müssen. Schönes Detail, gut umgesetzt, schicker Rucksack. Das ist der, wie heißt er genau? Der heißt Quenox Rollenträger L Fototrolli und Kamerarucksack schwarz mit abnehmbaren Trolli-Gestänge.
Sprechender Name. Ich habe hier übrigens ein Gadget, was glaube ich, bei dir besser aufgehoben wäre, aber ich habe es bekommen. Mhm. Und zwar ist das Benro Pocket Pod Mini-Stativ. Stell dir vor, du hast, also das ist ja ein Vlogger-Zubehör, ganz eindeutig.
Eindeutig.
Stell dir vor, du hast einen Handgriff, den du unter die Kamera schraubst. Mhm. Und dieser Handgriff liegt sehr gut in der Hand. Oben ist ein kleiner Kugelkopf drauf, das mit dem gut. den du so mit einem Handgriff quasi feststellen kannst und lockern kannst. Mhm. Und jetzt ist dieser Handgriff aber dreiteilig. Du hast also drei so Teile in der Hand. Und wenn du die auseinanderziehst, dann hast du ein kleines Tischstativ.
Das ist extrem praktisch, ja.
Sehr, sehr praktisch, geht sehr schnell auf und zu, ist verdammt robust, also das ist nicht wimschig, überhaupt nicht. Und ist kommt auch noch mit so einer ziemlich klasse Halterung für Smartphones, wo also ziemlich alles reinpasst in der Größe, aber das ist trotzdem sehr handlich, hübsches Design. Und du kannst aber eben mit einem Viertelzoll-Gewinde auch zum Beispiel eine Olympus-Kamera drauf machen oder so. Ja,
finde ich cool.
Also ist, glaube ich, genau das Richtige für dich. Am Wochenende haben wir hier einen Workshop. Mitgeben,
dann kann ich das mal gegen mein jetziges Stativ antreten lassen.
Genau, checken wir das mal aus. Mhm. Und wir bedanken uns bei Enjoy Camera. Ihr bekommt natürlich auf jede Bestellung 5% mit dem Code HappyShooting2017.
Jo,
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, am Wochenende gebe ich dir das mit. Mhm. Da haben wir nämlich Workshop, tralalalala, da ist nämlich hier in der Villa wieder was los. Da machen wir Licht.
Ja.
Wer da noch, also super spontan ist, es wären noch zwei Plätze frei. Könnt mal vielleicht in euch gehen.
Villa-Workshop, ja, Licht,
1. bis 2.7.
Wäre jetzt die Gelegenheit.
Mhm. So für die ganz späten.
Hannover, Wunsdorf.
Ja.
Wunsdorf bei Hannover.
An der A2 gelegen.
Ja, man fällt quasi direkt von der A2 runter zu dir, ne? Das ist ja. Mhm.
Gestaltungsworkshop, übrigens, ne? Lass mal kurz durch die Liste gehen. Gestaltungsworkshop am Mitte August. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch noch zwei Plätze frei. Mhm. Dann haben wir den Studio-Workshop. Der ist aber erst im Oktober.
Ist so ein bisschen.
Da hat es noch ein paar Plätze. Und dann haben wir nochmal den Mensch-Workshop.
Studio machen wir übrigens ganz viel Licht
auch. Im November, ne? Genau, das ist eigentlich ein Lichtworkshop, aber mit sehr kontrolliertem Licht.
Viel Dauerlicht und große Lichter.
Genau. Mhm. Und dann haben wir nochmal einen Mensch-Workshop im November. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auch noch zwei Plätze frei.
Ja,
den. Also geht mal in euch, ne? happyshooting.de/workshop. Aber jetzt ganz konkret dieses Wochenende, Anfang Juli, hier in der View von der Villa. Vielleicht hat da noch jemand Bock auf Licht.
Genau, kommt mal vorbei.
Wir haben wieder Fragen bekommen in den Social Media, beziehungsweise im Slack. Aber wie gesagt, heute ist dünn, weil wahrscheinlich Wetter zu gut. Der Kai fragt, für meine Fachkamera, in Klammer 6 Kilo, also Fachkamera nennt man, ist eigentlich ein etwas älterer Begriff für eine Großformatkamera, in Klammer 6 Kilo, suche ich nach einem 3-Wege-Neiger. Getriebe nicht notwendig, mit AK-Swiss-Anschluss, der dem Gewicht und der Windangriffsfläche gewachsen ist. Hat irgendwer einen Tipp? Der AK-Swiss-Anschluss wäre gut, da ich dann auch mal meine anderen Kameras aufsetzen kann.
Also ich kann nur so viel sagen, dass man auf den meisten Köpfen ein Wechselsystem seiner Wahl drauf montieren kann. Das heißt, wenn du einen guten Neiger findest, ich kann jetzt nichts konkret zu...
Aber nur bei den etwas höherpreisigen wahrscheinlich.
Ja, wenn du da eine 6-Kilo-Kamera draufstellst, dann willst du auch was Hochpreisiges haben. Warte mal, ich muss mal gerade...
Bei dir klingelt was.
Ich muss mal gerade das Telefon ablehnen. So. Also bei den, wenn du da 6 Kilo Kamera draufstellen willst und die soll da ja auch stabil stehen und sich auch smooth bewegen lassen, dann hast du irgendwas, da wirst du das oben austauschen können oder aber du wirst beim Kauf das wählen können, was du für ein System haben willst. Ich habe ja zum Beispiel von Really Right Stuff jetzt keinen 3-Wege-Neiger, weiß ich gar nicht, ob die sowas im Programm haben, sondern einen Kugelkopf und da kannst du beim Kauf eben wählen, ob das fest montiert sein soll, das Wechselsystem, dann hast du halt das von denen. Oder ob du halt einen Kopf haben willst, oben mit einem Gewinde, wo du dann ein Wechselsystem deiner Wahl drauf tust. So viel erstmal dazu. Jetzt zu einem konkreten 3-Wege-Neiger kann ich nichts sagen, weil ich habe keinen. Ich hatte ja mal diesen Stativ-Dreiteiler und da ging es im dritten Teil um die Wechselplatten und ich glaube im zweiten Teil um den Kopf. Und da habe ich ja gesagt, dass so ein 3-Wege-Neiger nicht zu meiner Arbeit passt, weil ich natürlich jetzt auch nicht mit so einer großen Kamera zu tun habe. Wenn sich das mal ändert, ich gucke gerade auf meine Großformatkamera, dann mag das noch mal passieren, aber,
ja, aber du
ich
hast,
glaube nicht.
Du hast ja keine, also 6 Kilo lässt auf eine,
das ist was
Gutes, auf eine Studiokamera, auf so eine Monorail schließen, ja. Die, ja, die dann schon gewisse Ansprüche haben. Wenn er jetzt aber sagt, das Thema Windangriffsfläche, dann will er die eben auch nicht nur im Studio verwenden. Ich hätte aber, glaube ich, persönlich keinen Bock, eine 6 Kilo schwere Kamera durch die Gegend zu schleppen.
Naja, Das ist eine Frage der inneren Einstellung. Ne?
Das ist allerdings richtig, ja. Ich hatte mal eine Plaubel, die ich auch mal ein paar Mal mit rausgenommen habe, aber das war immer ein Höllenterz, bis das Ding irgendwie runtergeschleppt und dann aufgebaut und da, nee. Deshalb die Kleinen, die sind ja mit, weiß nicht, was wiegt so eine leere Chamonix ohne Objektiv? Kilo, anderthalb höchstens.
Ja, naja, über ein Kilo wirst du schon sein. Ja. Soll ich sie wiegen? Schaffe ich jetzt nicht.
Lass mal.
Naja, also sollte jemand einen Tipp für den Kai haben, für einen guten 3-Wege-Neiger, Getriebe braucht er nicht, sagt er. Ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare. happyshooting.de Folge 4, 514, 514, 510, 4, wie auch immer. Dauert noch ein bisschen, bis das wieder Sinn gibt mit der Nummerierung.
Wir haben wir denn in der Google Plus Dingens, haben wir keine.
Ich gucke.
Und dann noch auf Facebook.
Na? Ich refreshe.
Ich sehe nix.
Nein.
Gut, dann war's das schon.
Richtig. Denn kommen wir doch zur Gewinnerermittlung.
Ach ja, wir hatten ja eine Aufgabe, das war Falle.
Falle. Ich habe hier übrigens jetzt einen Preis noch zu vergeben. Das ist das letzte, was ich habe. Ein von Peak Design, den Range Pouch. Und zwar den kleinen, den Small. Den verlosen wir jetzt mal. Schönes kleines Gürteltäschchen. Ich habe hier 16 Teilnehmer.
Habe ich auch. Warte. Ohne geht Würfel, ja gar nichts, ne?
Würfelunterlage.
Boris pustet halt überall mal rein.
Tja. So. Muss ich mal eine Trompete kaufen oder so. Dann fange ich mal an. 6. Volltreffer.
Ja, dann brauche ich ja gar nicht weitermachen. Dann packe ich das jetzt wieder weg, schon beleidigt.
Du kannst gerne würfeln, wenn du möchtest.
Ne. Schon beleidigt.
Oh, er hat eine Kamera in Fall fotografiert. Wie oft hat er denn das ausprobiert? Hilfe, ich falle. Kodak wasserdichte Analog-Einwegkamera im freien Fall von Leonix 188. 188. Ja. Ist jetzt fotografisch höchstens spannend, weil es eine ja, also ein Objekt, was man hochwirft und was dann runterfällt, dann noch zu fotografieren, das ist ja mal die Herausforderung als solche.
Ich nehme an, hat es nur fallen lassen.
Oder nur fallen lassen.
Die Belichtungszeit finde ich fast ein bisschen kurz dafür.
Könnte noch ein bisschen schwieriger sein, ne?
Ja, du hast halt, also er will da mit Sicherheit, also Leonix, eher sie, weiß ich nicht, möchte wahrscheinlich Bewegung zeigen und bald die Fallbewegung. Wäre ja an der Stelle ganz sinnvoll. Da steht jetzt bei den EXIF-Daten, dass es eine 500stel Sekunde ist. Und man sieht halt so ein klein bisschen Bewegung. Aber so gefühlt finde ich, das müsste noch mehr sein, weil jetzt ist es gerade an dem Punkt von der Stärke her, dass man noch nicht genau weiß, ist das jetzt verwackelt oder ist das schon Bewegungsunschärfe? Also das ist so in so einem Graubereich zwischendrin, in so einer Twilight Zone. Und da wäre ich jetzt einfach von der Einstellung her, da hätte ich die Kamera wahrscheinlich auf Zeitvorwahl gestellt. So für Mitzieher haben wir ja gelernt, dass es in der Regel ganz gut aussieht, wenn man so eins geteilt, also die Zeit stellt auf eins geteilt durch Stundenkilometer. Also die Geschwindigkeit.
Wenn du mitziehst.
Ja, wenn du mitziehst oder wenn du das, was sich bewegt, halt auch so verschwommen haben möchtest, dass es noch ordentlich aussieht und nicht zu sehr verschwommen ist, aber auch nicht zu wenig, dann kann man das auch anwenden an der Stelle, diese Grundregel. Das funktioniert meistens ganz gut so als Startwert.
Ich würde hier in so einem Fall einfach vorschlagen, mehrere Aufnahmen machen mit verschiedenen Belichtungszeiten und mal gucken, was am besten wirkt.
Genau.
Was ich vielleicht noch gemacht hätte, die Struktur von der Raufaser im Hintergrund gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel her, dass man sich entweder einen spannenderen Hintergrund raussucht, der dann eben nicht verschwommen ist, und man eben sieht, dass das Ding alleine fällt und der Rest ist dann halt scharf, aber gibt noch ein bisschen Kontext oder rahmt das Ganze noch ein bisschen. Oder aber, wenn man es tatsächlich so grafisch haben will, könnte man versuchen, den Abstand zum Hintergrund ein bisschen zu erhöhen, sodass das halt unschärfer wird, dass nicht alles gleich scharf ist.
Ja,
aber wie gesagt, so ein Ding im freien Fall zu fotografieren und das noch einigermaßen im Bild zu positionieren, das macht ja auch was her. Insofern herzlichen Glückwunsch. Schick doch mal eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinnerfalle, mit einer Anschrift, wo ich dir den Peak Design Pouch hinschicken darf.
Sehr schön. So. Hast du noch irgendwas zum Angucken?
Ich hatte da was gesehen. Lass mich kurz den Gewinner notieren, dass wir das nicht vergessen. Jetzt muss ich kurz durchgucken. Ich weiß, hab mir den Link nicht gemerkt. Da war aber was ich geil fand.
Also ich habe mir einen ausgesucht. Das ist Bild Nummer 12 bei uns.
Das hatte ich hier, genau.
Genau, Z Freejack, lieber locker, also steht drunter, lieber locker vom Hocker als hektisch über den Ecktisch. Oder wer anderen eine Falle stellt, fällt selbst auf die Nase. Bild zu Happyshooting, die Aufgabe als Falle, meine Interpretation. Ich stelle mir eine Falle und ich falle. Da hat er also quasi eine Doppelbelichtung gemacht oder ein Komposit, wie er selbst auf dem Sofa sitzt, gemütlich, und dann fällt er aber als zweite Person auf dem Bild über den Ecktisch, und da ist sehr viel Detailarbeit drin. Also zum einen ist es es muss ja in irgendeiner Form gestellt sein, also da ist einige Kompositarbeit drin, dass die beiden Bilder überhaupt übereinander kommen, dass er auf dem Bild eben so fallend aussieht, dass es im gleichen Licht passiert, und dann hat er die zwei Weingläser, die auf dem Tisch sind, die sind dann auch gerade noch am Umfallen, die muss er da auch in irgendeiner Form montiert haben, also alle Achtung, da steckt eine Menge Arbeit drin.
Ja, das ist ein bisschen puzzliger gewesen, aber war genau das Bild, was ich mir rausgesucht hatte. Das wirkt halt total surreal, und er hat das natürlich schön gemacht, dadurch, dass er die Schärfentiefe ein bisschen höher gezogen hat. Das macht es beim Composite etwas einfacher, als wenn du es dann auch noch mit einer gehörigen Unschärfe im Hintergrund zu tun hast. Aber wirklich, also die Weingläser waren mir auch sofort aufgefallen. Das sind auch zwei verschiedene, also du siehst das ja in dem Lichteinfall, also das sind schon zwei Gläser.
Da kann auch das gleiche Glas mehrmals fotografiert haben.
Ja, das kann auch sein, natürlich, aber es sind zumindest zwei Aufnahmen oder eben eine Aufnahme von zwei Gläsern. Das ist so ein Ding, da war ich echt am Überlegen, wie hat er das gemacht? Hat er die wirklich getrennt aufgenommen, freigestellt und dann da reingemacht? Oder, hat er die auf dem Tisch platziert mit einem Halter und hat nur den Halter wegretuschiert?
Wahrscheinlich ist das so. Da würde ich erstmal von ausgehen.
Das ist genauso wie sein fallendes Bild. Ist er tatsächlich gesprungen und hat sich geblitzt dabei? Oder hat er gestanden und sich von oben fotografiert und sich dann da reingesetzt? Das sind so Sachen, da möchte man mehr wissen. Off würde mich mal interessieren.
Die vorne linke Hand, also von uns aus gesehen linke Hand, sieht so aus, als ob er sich da auf was aufstützt.
Mhm.
Mhm.
Ja, ja.
Die sieht nicht ganz natürlich aus.
Ist schon nett gemacht.
Vielleicht gibt es ein Making-of.
Nee, es ist zumindest nicht verlegelt. Nee,
keins.
Ja, das war so ein Bild. Ansonsten halt viele tolle Bilder, also Falle wirklich in mehreren Ebenen natürlich oft als die Falle interpretiert, also Spinnennetze und Spinnen sind zu sehen. Es ist auch ganz süß, eine kleine Maus zu sehen, die sich so eine Mausefalle anschaut. So, da kann man auch schön so Sprechblasen reinmachen. Sehr schöne Sachen. Dann gibt es ein Bild hier, unsere 13 ist das, die Ballfalle von Kurz Karl 74. Man kennt das so Dächer, ne? So schräge Dächer oben, die Schindeln und am unteren Ende vom Dach ist so ein Schneefang, damit so Schneelawinen nicht runterrutschen. Mhm. Und dieses Gitter ist natürlich auch prädestiniert dafür, Bälle zurückzuhalten, die man aufs Dach geschossen hat. Und dann liegen da mehrere Bälle oben auf dem Dach, auch sehr schön. Also wirklich toll. Auch schön fand ich die schmale Gasse von Heimiebe, unsere Nummer 9. Da steht ein Auto in einer ganz schmalen Gasse zwischen Mauer und Wand und man fragt sich, wie da kommst du eigentlich nur rein, wenn du den Wagen so anhältst, dass du neben der Tür stehst. Also wirklich, wirklich schick. Tolle Ideen gehabt.
Habt ihr alle gut gemacht. Danke fürs Mitmachen und macht auch nächstes Mal wieder mit bei der aktuellen Aufgabe.
Richtig, uns fehlt hier, sehe ich gerade, ein Eintrag.
Was fehlt?
Neue Aufgabe. Es fehlt ein Eintrag für die neue Aufgabe.
Stimmt, weil die neue Aufgabe die Rakete-Aufgabe heißt. Ne? Wir haben die vor dem Beginn der Sendung nämlich auslosen lassen von den Live-Menschen im Chat und also im Slack hier dienstags 18 Uhr. Und wir, du wirst uns jetzt das Datum geben, von wann bis wann diese Aufgabe geht.
Ja, ich suche es gerade raus. 29.06. Moment. Weiß ich gar nicht, ich dachte, ich hatte das schon geschrieben, aber manchmal träumt man ja auch intensiv, ne? Also, 29.06. Jetzt muss ich gerade gucken. 6. wäre die erste Woche. Bis zum 13.07. Sehr schön. Ey, 13.07. So, das heißt, die neue Aufgabe läuft vom 29. Juni bis zum 13. Juli. In diesem Zeitraum vom 29.06. bis 13.07. macht ihr bitte ein neues Foto zum Thema Rakete, ladet es bei Flickr hoch und stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Rakete. Alles zusammengeschrieben. Bin gespannt.
Tja. So, jetzt müssen wir aber mal, jetzt will ich mal wissen, was das Wählscheibentelefon war.
Ich spiel's nochmal.
Das von Manuel. Da sieht man manchmal, dass manchmal die Art und Weise der Aufnahme auch den Klang beeinflusst, weil das klingt so in meiner Erinnerung anders eigentlich.
Ja, es klingt ein bisschen dumpfer, ne? Es kann halt die Unterlage sein.
Ich vermute, dass es die Unterlage war, dass da irgendwas mit Resonanz Unterlage war, weil er schreibt nämlich, hallo, hier mal wieder ein Geräuschreiz von mir. Die Leica M3 ist, auch wenn der Name anders vermuten lassen würde, die erste M-Kamera. Ich mag die kompakte Bauweise der Kamera und das Design, tja.
Das, die ist auf jeden Fall älter. Ich habe mal nachgeguckt, bei Wikipedia gibt es einen schönen Eintrag über die ganzen M's. Und die M3 steht dort, wurde gebaut von 1954 bis 1966. Und da schreiben sie, dass 1954 führte Leitz mit der M3 ein ganz neues Modell ein, das fast nichts mehr mit den bisherigen Leicas gemeinsam hatte. Angefangen beim Messsucher, der das Bild nahezu in Lebensgröße abbildete, 0,91-fach, über den Bajonettanschluss bis hin zu wahlweise einspiegelbaren Leuchtrahmen für 50, 90 und 135 mm zeichnete sich die Leica vor allem durch einen völlig neu gestalteten Verschluss aus. Zwar laufen nach wie vor zwei Verschlusstücher horizontal über die Filmebene, doch wurden erstmals alle Verschlusszeiten von einer Sekunde bis eine Tausendstel Sekunde auf einem Rad an der Oberseite zusammengefasst. Tja, das fand ich jetzt ganz spannend. Also die eingespiegelten Leuchtrahmen gibt es schon seit dieser M3. Das ist ja bis heute so. Also faszinierend. Ja, schickes Teil. Schön manuell, schön pflegen, ne? Schön Fotos damit machen, nicht einrosten lassen. Sehr schön.
Die rostet doch eh nicht. Zumindest nicht so schnell. Ich glaube, das gibt viele gut erhaltene M3s.
Tolles Ding. War das nicht auch die M3, die neue M10, die digitale, haben sie auch wieder dünner gemacht? Haben sie nicht auch gesagt, dass das wieder so ein bisschen... Ja, ich weiß es nicht.
Ist egal.
Dass das wieder so eine Reminiszenz an die M3 sein sollte.
Nun ja. Genau. Wir sind fast am Ende angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch allen da draußen, die zuhören, die uns Sternchen geben auf den verschiedenen Plattformen, die mithelfen und so weiter. Und ich habe noch one more thing.
Ach, hast du einen?
Ich habe eins gefunden. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben. Hast du von dieser Website gehört? Die heißt Pixel Peeper.
Das ging gerade neulich durch die Blogosphäre.
Genau, die Daten aus JPEGs rauszieht. Und zwar zieht die Lightroom-Daten aus JPEGs raus.
Ja, Lightroom ist relativ geschwätzig, wenn man es nicht abschaltet.
Wenn man ihm nicht sagt, er soll keine Metadaten exportieren, dann packt er nämlich die Edits da rein. Also sprich, wo welche Regler standen.
Das ist per se gar nicht schlecht. Kann man wieder nachvollziehen. Ich glaube, Lightroom liest das auch selbst wieder aus. Das ist nur so, dass die Dateien dann auch wirklich deutlich größer werden. Also,
nur ja. Also dann müsste man, wenn man das nicht macht, dieses Remove All Metadata, dann kann man auf dieser Pixel Peeper, das ist pixelpeeper.io, einfach mal so ein JPEG draufwerfen. Das passiert angeblich alles im Browser per JavaScript, also wird wohl nicht nirgendwo hochgeladen. Und dann zeigt er einem, wo welche Regler von Lightroom, also Klarheit, Lebendigkeit, Highlights, Shadows und so weiter waren. Genau, das scheint wohl alles drin zu sein, die Kurven und so weiter. Mhm. Das geht sogar so weit, dass man sich, wenn man hinten an die URL noch .lr-Template dranhängt, dann bekommt man ein runterladbares Lightroom-Preset dafür. Was einem da gebaut wird, was man dann in Lightroom wieder importieren kann.
Ja, klar, ist der logische Schritt.
Also, wenn ihr Lightroom-Bilder analysieren wollt, alle diese Teile, die sowas tun, was die natürlich alle missachten oder nicht deutlich sagen, ist natürlich, dass es beim Foto zwar schon auch irgendwie auf den Edit ankommt, aber natürlich in allererster Linie mal auf das Ausgangsbild. Mhm. Und das zeigt dir das eben nicht, wie dieses Ausgangsbild ausgesehen hat. Das heißt, wenn du jetzt einfach sagst, boah, das finde ich geil, das wende ich jetzt auch mal auf meine Bilder an, heißt das nicht, dass die dann plötzlich cool aussehen, sondern je nachdem, wie du die belichtet hast und wie das Licht war und so weiter, wird das möglicherweise schief gehen. Aber es ist mal ein hübsches Spielzeug.
Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Wenn man einen bestimmten Look hat und die Daten sind noch drin, dann kann man zumindest mal anschauen, wie hat denn er die Gradationskurve gezogen oder war es ein Plugin oder nicht.
Genau.
Warum nicht? Klar.
Cooler Tipp. So, in diesem Sinne, macht's gut, analysiert Bilder und macht aber vielleicht erstmal tolle Bilder.
Macht erstmal Fotos, genau.
Wir sind wieder nächste Woche da. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.